von diesen 400 Behinderten, die zu uns gekommen sind und mit uns gemeinsam die Idee entwickelt, erprobt haben, haben letztendlich 125 gegründet. Das ist eine Gründungsquote von 30%.
Erfolgreich mit Handicap. Zum Länderreport begrüßt sie Sonja Scholz. Eine blinde Anwältin oder eine gehörlose Designerin. Eins haben sie gemeinsam: Sie sind erfolgreiche Unternehmerinnen. Menschen mit Behinderungen werden im Alltag immer wieder mit Barrieren konfrontiert. Berührungsängste und Vorurteile begegnen ihnen aber auch bei der Jobsuche. Seit 5 Jahren hilft die Organisation Enterability Menschen mit Behinderung in Berlin, sich beruflich selbstständig zu machen. Wer eine Behinderung von mehr als 50% hat, arbeitslos ist oder von Arbeitslosigkeit bedroht wird und eine Geschäftsidee parat hat, hat Anspruch auf eine Existenzgründungsberatung bei Enterability. Das Angebot stößt auf große Resonanz. Für viele ist es die letzte Chance zu arbeiten. Deutschlandweit ist das Berliner Projekt bisher jedoch das einzige dieser Art. Anne Demmer berichtet im Länderreport.
Genau, dann gehen wir hier lang bei den 217, 220 und dann da links oben sozusagen.
Im Labyrinth von Korridoren, Treppen und Seitengängen des Kriminalgerichts Berlin-Moabit bewegt sich Pamela Papst fast wie im Schlaf. Das Gebäude hat sie sich Schritt für Schritt erobert. Den weißen Stock, der den glatten, grauen Steinboden abtastet, setzt sie nur ab und zu ein. Ihre Assistentin Annette Müller hat sie untergehakt. Pamela Papst ist Anwältin und blind. Sie ist die einzige praktizierende Strafverteidigerin in Deutschland, die von Geburt an nicht sehen kann.
Ich hatte ja ursprünglich eigentlich mal im Sinn gehabt, Richterin zu werden, Strafrichterin. Aber Strafrichterin darf ich sozusagen ja nicht werden, weil der Bundesgerichtshof eben sagt, ein Strafrichter muss sehend sein.
Ihren Platz im Strafgericht in Moabit musste sie sich hart erarbeiten. Schon in der Schulzeit ist klar, dass sie wesentlich mehr leisten muss als ihre Mitschüler. Auf der Schule für Blinde will sie nicht bleiben, denn dort kann sie nur ihren Realschulabschluss machen. Auf dem Gymnasium hat sie zwar keine Probleme mit dem Lernstoff, aber von ihren Mitschülern wird sie gemobbt und gehänselt, weil sie anders ist, sich mit ihren Eltern gut versteht und gute Noten hat. Begeistert von ihrem ersten Schulpraktikum verbringt sie jede Ferien im Strafgericht Moabit oder in einer Anwaltskanzlei, als Praktikantin, Hospitantin und dann als studentische Mitarbeiterin. Sie baut sich eine Parallelwelt auf. Ihr Jurastudium schafft sie mit hervorragenden Ergebnissen, mit viel Disziplin und Hilfe von Vorlesern. Die Endnote ihres zweiten Staatsexamens, ein voll befriedigend. Was bei Juristen normalerweise als Prädikatsexamen gilt, bei Pamela Papst reicht es für den öffentlichen Dienst nicht aus.
Diese Examensnote hat ja auch viel mehr Mühe bedeutet, als jetzt für einen nicht behinderten Bewerber. Und das wird halt nicht berücksichtigt. Also diese Bevorzugung in Anführungsstrichen von behinderten Bewerbern greift halt nur dann ein, wenn beide Bewerber die gleich gute Note haben. Ja, und das hat mich auch sehr traurig gemacht. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, wenn dir keiner hilft, dann hilft dir halt selbst. Und daraufhin habe ich dann eben gesagt, okay, dann musst du dich halt selbstständig machen, weil ansonsten kommst du halt nicht nach Moabit.
Die Selbstständigkeit war für die 30-Jährige die letzte Chance, ins Strafgericht Moabit zu kommen. Das Integrationsamt schickte die ambitionierte Juristin zum Trägerverein Enterability, der sich vor 5 Jahren auf die Existenzgründung von Schwerbehinderten spezialisiert hat. Das Projekt hatte es zunächst nicht leicht, sich gegen die gängigen Vorurteile durchzusetzen. Vorbehalte, mit denen sich Menschen mit Schwerbehinderung permanent auseinandersetzen müssen.
Als wir angefangen haben, haben alle gesagt, es gibt keinen Bedarf. Also erstens, es wird keine Behinderten geben, die das wollen, weil die sind ja nicht belastbar und daher auch nicht den Anforderungen einer Selbstständigkeit, einer Unternehmensgründung gewachsen. Diese Vorbehalte kamen durchaus nicht nur von Laien, sondern auch von vielen Profis, die gesagt haben, haben wir noch nie was von gehört, das gibt's nicht. Also wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass der Bedarf riesengroß ist. Wir hatten innerhalb von kurzer Zeit Wartelisten von 6 Monaten.
Sagt Enterability-Projektleiter Manfred Radermacher. Das Projekt soll Menschen mit Schwerbehinderung qualifizieren, sie bei ihrem Unternehmenskonzept beraten und auch am Anfang in ihrer Selbstständigkeit unterstützen. Deutschlandweit ist das Projekt in Berlin nach wie vor einzigartig. Finanziert wird es aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und zusätzlichen Mitteln der Aktion Mensch. Der Senat für Integration, Arbeit und Soziales hat das Projekt befristet bis Ende Januar 2010. Nun soll es Bemühungen geben, das Projekt langfristig zu etablieren. Eine entsprechende Gesetzesinitiative werde vorbereitet, heißt es im Senat. Die Integrationsämter sollen dann bundesweit in die Lage versetzt werden, den Weg von Menschen mit Behinderung in die Selbstständigkeit dauerhaft zu unterstützen. Solange es jedoch kein entsprechendes Gesetz gibt, bleibt die Zukunft von Enterability unsicher, obwohl die Zahlen für sich sprechen.
Wir haben mehr als 400 Behinderte begleitet, die sich selbstständig machen wollten. Von diesen 400 Behinderten, die zu uns gekommen sind und mit uns gemeinsam die Idee entwickelt, erprobt haben, haben letztendlich 125 gegründet. Das ist eine Gründungsquote von 30%.
Die Erfolgsquote ist genauso hoch wie bei Existenzgründern ohne Behinderung. Pamela Papst ist eine dieser Erfolgsgeschichten. Sie gründete eine Anwaltskanzlei.
Pamela Papst war eine Gründerin, die über eine hohe Kompetenz verfügt. Ausgebildete Juristin mit allen notwendigen Prüfungen, die auch über die notwendige Erfahrung verfügt hat. Die fachlich alles mitgebracht hat, was für eine Gründung notwendig ist und die auch von ihrer Person her ein Unternehmertyp ist. Also die ist überzeugend, die hat keine Angst vorm Risiko. Ja, die war im Grunde prädestiniert für so eine Tätigkeit.
Aber Talent und Unternehmergeist allein reichten nicht aus. Die zielstrebige Juristin ist in ihrer Selbstständigkeit auf Hilfe angewiesen. Mit der Existenzgründung wurde Pamela Papst die Finanzierung für eine Assistentin zugesprochen. Damit schafft sie nicht nur sich, sondern sogar noch einer weiteren Person einen Arbeitsplatz. 20 Stunden in der Woche steht Annette Müller ihr zur Verfügung. Das ist wenig Zeit, die sie sich mit der Rechtsanwalts- und Notariatsfachangestellten gut einteilen muss. An diesem Tag steht noch ein wichtiger Termin auf dem Plan. Pamela Papst hört auf ihre Uhr.
Es ist 10 Uhr und 52 Minuten.
Also ich habe um 11.30 Uhr einen Gerichtstermin vom Jugendschöffengericht mit einem Mandanten von mir, der jetzt momentan in der Untersuchungshaftanstalt sitzt. Und dem wird halt vorgeworfen, in seiner Wohnung eine kleine Hanfplantage gehabt zu haben.
In der Cafeteria des Strafgerichts besprechen Pamela Papst und ihre Assistentin Details des Falles. Pamela Papst hat ihre braunen langen Haare zu einem Pferdeschwanz nach hinten gebunden. Sie trägt eine weiße Bluse und ein schwarzes Jackett. Die Fingernägel sind rosa lackiert. Darum bittet sie ihre Mutter oder Freunde. Ihr Äußeres ist ihr sehr wichtig, weil sie weiß, dass es in der Welt der Sehenden eine große Rolle spielt.
Man fällt ja auch auf als Blinde und man möchte ja nicht, dass die anderen Leute dann sagen, guck mal, da ist unsere Blinde, die hat ja heute wieder einen dreckigen Pullover an.
Ein Mandant hat Pamela Papst mit der Post Unterlagen zugeschickt. Mit dem Inhalt konnte sie ohne Annette Müller jedoch nichts anfangen.
Aber wie gesagt, ich wollte noch mal gucken, was in diesem wunderbaren Briefumschlag denn da jetzt drin ist. Also da haben wir jetzt ja diesen Briefumschlag, den mir unser Mandant da zur Verfügung gestellt hat. Alles für mich nur viele weiße Seiten. Und jetzt würde ich doch eigentlich gerne mal wissen, was er uns denn da alles nun hier vor die Füße geschmissen hat.
Er hat uns erstmal zwei Beratungshilfescheine reingepackt.
Das ist schon mal sehr gut. Ist es jetzt auch schon die Bewilligung?
Oder das ist jetzt nur das Antragsformular?
Nein, das ist die Assistentin Annette Müller macht all das, wofür man eigentlich Augen braucht.
Ist natürlich schon ein anderes Arbeiten als in einem normalen, laufenden Rechtsanwaltsbüro, wo eben alle Sehen sind. Aber ich muss sagen, wir haben uns eigentlich sehr schnell super aufeinander eingeschossen, sind also ein super Team.
Auf jeden Fall.
Und da ging das bei mir eigentlich auch relativ schnell, dass ich mich darauf eingestellt habe, eben bestimmte Sachen zu kommentieren. Ne? Ob das jetzt eben Reaktionen von Mandanten sind oder eben auch Sachen, die im Gerichtssaal passieren, wenn zum Beispiel der Richter reinkommt, was ich jetzt da so schon so für einen Eindruck habe.
Oder sie beschreibt der Anwältin Beweismaterial, eine Unterstützung, die für Pamela Papst extrem wichtig ist.
Wenn ich darauf gefasst bin, dass Fotos vorgelegt werden könnten, dass Zeugen vernommen werden, nehme ich ja die Frau Müller immer mit. Und wenn dann im Termin plötzlich, hatten wir letzte Woche da, hieß es plötzlich, ja, jetzt gucken wir uns mal ein Video an. Da war keiner drauf vorbereitet und da hat dann halt die Frau Müller sich daneben gestellt, hat das Video angeguckt, hat halt dann gesagt, was da zu sehen ist. Hat halt gesagt, jetzt sieht man, wie der Angeklagte den Geldautomaten aufbricht.
Den Vorwurf, dass sie sich kein richtiges Bild von ihren Mandanten machen kann, weist sie von sich. Pamela Papst mustert Menschen mit den Ohren.
Wenn Leute jetzt eine Aussage machen, habe ich natürlich, sage ich mal, auch so meine Mechanismen, um rauszukriegen, lügt jemand, sagt jemand die Wahrheit. Ich mache es halt an der Stimme auch, ne? Zittert die Stimme? Wie ist der Tonfall?
Man kann es ganz schwer in Worte fassen, aber wenn ich jemanden frage, haben Sie meinen Brief bekommen? Und er sagt, nee, habe ich nicht bekommen, dann höre ich dem irgendwie an, ob das jetzt eine Flunkerei war oder ob er den wirklich nicht bekommen hat. Also man kann schwer in Worte fassen, was das ist, aber es transportiert sich dann über die Sprachmelodie sozusagen für mich.
Die Mehrheit der Gründer hat sich auf Handel und Dienstleistungen spezialisiert und arbeitet von zu Hause aus. Eine berufliche Selbstständigkeit ist für viele behinderte Menschen genau aus diesem Grund so attraktiv. Es besteht die Möglichkeit, den Arbeitsplatz den eigenen Bedürfnissen entsprechend zu gestalten.
Wir haben viele Schmerzpatienten, HIV-infizierte Rheuma-Patienten beispielsweise, deren Leistungskurve kontinuierlich sehr schwankt. Teilweise im Tagesablauf. Manche Rheumakranke können erst ab 11 Uhr, 12 Uhr, 1 Uhr voll leistungsfähig sein, sind dann aber abends und nachts voll da. Wir haben aber auch Menschen, die mal 2-3 Tage aussetzen müssen und dann wieder voll da sind. Wir haben welche, die mittags 2 Stunden liegen müssen und dann arbeiten können. Und der Arbeitsmarkt bietet keine Arbeitsplätze für die. Es gibt kaum Arbeitgeber, die sich auf sowas einlassen. Und in der Selbstständigkeit schaffen die sich einen Arbeitsplatz, der sozusagen behinderten- oder leidensgerecht ist. Die schaffen sich Bedingungen, mit denen sie wieder arbeiten können.
Auch Gudrun Brendel musste feststellen, dass sie ihren normalen Büroalltag nicht mehr bewältigen konnte. Gudrun Brendel ist hörgeschädigt, seit sie 16 ist. Trotzdem hat die heute 40-Jährige jahrzehntelang versucht mitzuhalten, als gäbe es die Behinderung gar nicht.
Die Akzeptanz, die war eigentlich jahrelang gar nicht so da. Also immer, wenn ich halt schlecht höre, muss ich mich einfach noch ein bisschen mehr anstrengen. Also dieser Selbstanspruch, da mehr leisten zu wollen und auch zu müssen, um eben mithalten zu können, der war ziemlich enorm. Bis ich irgendwann gedacht habe und auch gemerkt habe, geht einfach an meine körperlichen Grenzen dran und dass mir da einfach auch wirklich Grenzen gesetzt sind.
Ohne ihre Hörgeräte nimmt Gudrun Brendel das Klingeln an der Haustür nicht wahr, auch nicht den Presslufthammer, der auf der Straße wütet. Das, was sie hört, ist nur ihr innerer Lärm, das Rauschen ihres eigenen Körpers. Dann fühlt sie sich abhängig, hilflos und verletzlich. Aber selbst mit den Hörgeräten, die meistens von ihren blonden Haaren verdeckt werden, wurde der Arbeitsalltag bei der Stiftung für Jugendhilfe, für die sie gearbeitet hat, zunehmend zur Belastung.
Das Hören ist bei mir eine Wahnsinns-Konzentrationsanstrengung. Also das ist irgendwann im Laufe des Tages flacht dann meine Konzentration sehr ab oder ich brauche einfach mal Hörpausen zwischendurch.
Erst vor 2 Jahren hat Gudrun Brendel begonnen, sich mit ihrer Behinderung auseinanderzusetzen, weil es nicht mehr anders ging. Sie hat eine Selbsthilfegruppe für Hörgeschädigte gefunden, um sich mit anderen auszutauschen. Dort erfährt sie auch von Enter Ability. 2 Monate später nimmt sie dort an einer Einführungsveranstaltung teil. Ihren Job bei der Stiftung hat sie aufgegeben. An diesem Tag sitzt Gudrun Brendel im Hinterzimmer des Ladenbüros von Enter Ability in Kreuzberg und steht kurz vor der Existenzgründung.
Das ist doch sehr erfreulich. Naja, vor noch nicht allzu langer Zeit waren Sie noch relativ unsicher, ob es überhaupt Möglichkeiten gibt in dem Bereich.
Ja, also es ist schon, also ich merke auch, je mehr ich auf so Veranstaltungen gehe, wo sowas das Thema ist oder wo Leute sind, die irgendwas mit Hören, Hörschädigungen und so weiter zu tun haben, wenn man ins Gespräch kommt, also da, ich glaube, da bringt immer so ein Stein den anderen ins Rollen.
Die Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung hat sie auf eine Geschäftsidee gebracht. Sie will Menschen mit Hörschädigung beraten und trainieren, Rüstzeug vermitteln, wie man das Beste aus seiner Behinderung machen kann. Das, was sie selber gerade tut. Damit kombiniert sie ihre eigenen Erfahrungen als Betroffene mit dem, was sie studiert hat. Psychologie, Betriebswirtschaftslehre und Kommunikationswissenschaften.
Bei den Hörgeschädigten selber geht es oft auch darum, die letztendlich auch wieder arbeitsfähiger zu machen. Also weil viele haben ja wirklich extreme Probleme am Arbeitsplatz damit, entweder, dass eben auch durch eine Anhäufung von Missverständnissen es teilweise sogar dann nachher zu Mobbing-Situationen kommt, zu Ausgrenzungen, um einfach das aufbrechen zu können, erstmal überhaupt selber verstehen zu können, diese Prozesse, und da wirklich handlungsfähiger zu machen.
Aber sie will mit ihrem Angebot auch Hörende erreichen. Mitarbeiter aus Krankenhäusern, Pflegeheimen und die Schwerbehindertenbeauftragten von Unternehmen.
Bei den normalen Hörenden ist es so, dass es hauptsächlich darum geht, ein besseres Verständnis und eine Sensibilisierung für hörgeschädigte Menschen zu bekommen. Also darüber aufzuklären, wie hören Hörgeschädigte, wodurch kommt es überhaupt zu den ganzen Missverständnissen, was für Probleme, auch psychosoziale Probleme, die Hörgeschädigte mit sich rumschleppen, die oft durch Missverständnisse eben entstehen, und ihnen auch zu sagen, was sie tun können, damit Hörgeschädigte einfach sie besser verstehen.
Zurzeit arbeitet sie an ihrem Businessplan und trifft sich dafür in regelmäßigen Abständen mit Manfred Rademacher.
Aber der Plan ist jetzt, ich schreibe jetzt mal für uns, das können wir ja noch ändern, Mitte März wollen sie,
ja.
Mitte März spätestens ja. Das Einstiegsgeld beantragen. Ja, dann brauchen wir ja den Businessplan.
Genau.
Inzwischen ist Brendel zuversichtlich.
Ich weiß noch nicht, wie es jetzt konkret aussehen wird, aber das ist einfach die Hoffnung. Also wenn ich weiß, gut, ich habe jetzt eine Schulung, ein Seminar, dann weiß ich, okay, das sind 6 bis 8 Stunden, die ich da habe, wo ich dann auch sehr konzentriert sein muss. Aber dass ich die Möglichkeit habe, einfach am nächsten Tag zum Beispiel nur zu Hause zu sein, beziehungsweise also bei mir selber zu arbeiten, Dinge nachzubereiten, wo ich einfach dann höher Ruhe habe. Ja, das ist für mich einfach ein großer Vorteil.
In den Seminaren von Enterability sollen die Existenzgründer mit Behinderung alles lernen über Gesellschaftsrecht, den Businessplan und Marketing. Die Teilnehmer erfahren über Zugänge zu Finanzierungsquellen und Darlehen speziell für Menschen mit Schwerbehinderung, wie sie technische Arbeitshilfen, eine Arbeitsassistenz, Maßnahmen zur Fort- und Weiterbildung sowie eine behinderungsgerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes beantragen können. Frau Noah ist 53 Jahre alt und hat beim Arbeitsamt von Enterability erfahren. Mithilfe eines Rollenspiels testet sie mit dem Seminarleiter ihre Unternehmerpersönlichkeit.
Wir können sicherlich auch schauen, dass ich Ihnen da auch finanziell, dass wir uns da einigen können, was, wenn Sie das machen möchten, ja, wie wir das finanziell regeln können. Da gibt es sicherlich dann auch eine Möglichkeit. Aber diese Heilung jetzt ganz schnell, das kann ich Ihnen nicht versprechen.
Na gut, dann melde ich mich ja.
Halt, raus aus der Rolle.
So.
Erstmal raus.
Ja, war aber, fand ich noch recht ruhig.
Ja,
und ganz,
war moderat.
Ganz moderat.
Wie haben Sie sich gefühlt?
Ich habe mich in mir recht klar und recht sicher gefühlt.
Okay. Frau Noah will sich als Heilpraktikerin selbstständig machen. Bei Enterability fühlt sie sich gut aufgehoben.
Ich kriege hier einfach eine Hilfe und auch in gewisser Weise ein Verständnis entgegengebracht, was ich woanders nicht kriege. Ich selber fühle mich nicht als Behinderte, weil ich habe dann auch so selber so gedacht, na, wenn ich hierher komme, ne, und wenn dann andere Behinderte da sind, wie sehen die denn aus? Oder einfach so dieses Typische, wie man so denkt, ne? Und das ist so blödsinnig, also weil ich dann so gedacht, also ich selber, ne, ich habe eine anerkannte Behinderung von 80%, aber deshalb fühle ich mich trotzdem nicht als Behinderte.
Über ihre Behinderung spricht Frau Noah nicht gerne und man sieht sie ihr auch nicht an. Enterability-Projektleiter Manfred Rademacher hält jedoch wenig davon, seine Kunden mit Samthandschuhen anzufassen. Beim Unternehmenskonzept muss die Behinderung kontinuierlich mit einkalkuliert werden. Ob beim Rollstuhlfahrer, beim spastisch gelähmten oder schwerhörigen Menschen.
Wir haben 12% Menschen, die haben eine Suchtvergangenheit. Also die hatten eine Suchterkrankung. Und natürlich frage ich jeden, der zu mir kommt, mit einer Suchtvergangenheit, wann waren Sie das letzte Mal in der Klinik? Sind Sie noch in der Therapie? Seit wann sind Sie trocken? Sind Sie möglicherweise bei einer Selbsthilfegruppe? Welche Unterstützungssysteme haben Sie sich aufgebaut, auf die Sie im Fall einer Krise zurückgreifen können? Jede Gründung durchläuft eine Krise. Manche am Anfang, manche nach 2 Jahren. Und mit einer Suchtvergangenheit muss man natürlich da vorgebeugt haben und muss gucken, ja, wie gehe ich damit um, wenn die Krise tatsächlich auf mich zukommt.
Auch wenn am Ende nicht alle Projektteilnehmer den Sprung in die Selbstständigkeit wagen, weil die Idee nicht tragfähig war oder einfach der Mut fehlte, sich alleine durchzuschlagen, von Manfred Rademachers Betreuung profitieren sie alle. Wer sich auf die Selbstständigkeit vorbereitet, beschäftigt sich mit den eigenen Wünschen und Talenten. So ist der Existenzgründungsprozess eine Entscheidungshilfe und unterstützt bei der beruflichen Neuorientierung, beobachtet Manfred Rademacher.
Man lernt natürlich bei uns auch eine Menge. Also es gibt Seminare, es gibt die konkrete Arbeit am Businessplan. Viele, also immerhin in der ersten Phase, die wissenschaftlich ausgewertet worden sind, haben 20% derjenigen, die abgebrochen haben, die nicht gegründet haben, in der Zeit bei uns entweder eine neue Arbeitsstelle gefunden oder eine andere Berufsausbildung angefangen.
In den letzten 5 Jahren hat sich Manfred Rademacher mit hunderten Lebensläufen und den verschiedensten Handicaps beschäftigt. abgesehen von der finanziellen Unabhängigkeit, die von seinen Kunden angestrebt wird, ist den meisten vor allen Dingen eins wichtig.
Die wollen einfach wieder am Leben teilnehmen. Und ja, in unserer Gesellschaft ist Arbeit ein ungeheurer, wichtiger Faktor, um teilhaben zu können, um Respekt zu erfahren, um dabei zu sein, um Kontakte zu haben.
Und Respekt erfährt Pamela Papst im Gericht. Unter den Kollegen wird ihre Arbeit sehr geschätzt. Von Richtern und Mandanten wird sie gleichermaßen weiterempfohlen.
Die große Anerkennung meiner, auch insbesondere ausländischen Mandanten, die dann sagen, sie sind glücklich, dass ich ihre Rechtsanwältin bin, oder sie hätten durch mich ihren Lebensmut wiedergefunden. Das muss ich sagen, das sind schon schöne Erlebnisse.
Erfolgreich mit Handicap. Das war ein Länderreport mit Anne Demmer. Und mit dem Wunsch für ein schönes Wochenende verabschiedet sich Sonja Scholz.